Es gibt ETFs, breit gestreute ETFs wie so ein MSCI World oder Emerging Markets mit nachhaltigen Filtern. In spezielle Themen-ETFs zu investieren für die Nachhaltigkeit hat sehr starke Risiken, was ich nur empfehlen würde, wenn man das Geld übrig hat.
Was gibt es eigentlich für ETFs? Und wenn du das Ergebnis deines Risikoprofils jetzt hast, ist die Frage, was machst du jetzt damit? Ingo wird uns die Antwort darauf geben und hoffentlich wirst du auch mir, Ingo, sagen, was kam denn jetzt bei meinem Risikoprofil raus? Und dann in Klammern, für alle, die es noch nicht gemacht haben, schaut nochmal die Shownotes. Da könnt ihr das Risikoprofil machen und herausfinden, wie viel Risiko ihr aushaltet.
Ingo. Tja, Nena, hast du denn noch dein altes Risikoprofil im Kopf, wie hoch das war?
Hatte ich nicht so 60, 40?
Ja, fast. Also du hast beim ersten Mal, wo du es ausgefüllt hast, hast du einen Score von 63 gehabt. Das war 2021. Mhm. 2024 hast du einen Score von 62 gehabt.
Mhm. Und man sollte es eigentlich nur einmal machen, hast du mir gesagt. Ich mach's einfach schon das dritte Mal.
Und jetzt hast du einen Score von 62. Also genau gleich. Okay. Und das ist auch ganz spannend für alle. Deine Lebenssituation hat sich seit 2021 ja schon ein bisschen geändert.
Mhm. Und Wahnsinn, ja.
Nichtsdestotrotz ist das Risikoprofil oder die Risikobereitschaft, die da ermittelt wird, genau gleich geblieben. Ja, und das ist eben auch das, warum wir immer empfehlen, das auch mit in den Einsatz zu bringen, weil es ein stabiles Persönlichkeitsmerkmal ist, was sich trotz Kind, trotz Erfahrung, die du mit Geld gemacht hast, anderer Lebenssituation New York, nicht verändert hat.
Ich hätte wetten können, dass ich jetzt viel risikoaffiner bin. Aber ja, du hast recht gehabt, Ingo. Gut, du hast es mir jetzt gezeigt. Es ist Teil meiner Identität. Das verändert sich nicht. Was heißt das jetzt? Also was mache ich jetzt mit der Zahl 62? Das heißt, ich bin ein bisschen mehr als, also ein bisschen risikoaffiner als der Durchschnitt, oder?
Mhm, ja, schon ein bisschen mehr. Also, aber ja, du bist risikoaffiner als der Durchschnitt, definitiv. Spricht natürlich auch dafür, die allermeisten, die dann auch selbstständig sind, freiberuflich, ja, die gehen schon so ein gewisses Risiko auch ein. Jemand, der eher risikoaverser ist, der würde vielleicht eher die Selbstständigkeit oder das Freiberuflertum scheuen. Und mit dieser Zahl kann man jetzt eben an den Start gehen und weiß, dass wenn du so 50, 60, 70, vielleicht bis hin zu 75% risikoreich anlegen würdest, kommen wir gleich noch drauf, was das bedeutet, dann ist das noch eine Zone, mit der du dich grundsätzlich, wie du bist, wie du mit Geld aufgewachsen bist, was du über Risiko gelernt hast, was du an Verlusten ertragen kannst, um Gewinne zu machen, aushalten kannst.
Und wie misst du das? Also ist das dann wie, dass du so einen Kreis hast und dann schaust, okay, da ist die Punktzahl und dann bedeutet das so und so?
Ja, man kann tatsächlich die Punktzahl einfach übersetzen in eine Anzahl von Aktien-ETFs tatsächlich. Also dass man mit dieser Prozentzahl, ja, wie so eine Skala von 0 bis 100 im Endeffekt. Und wenn du jetzt einen Score hast von 62, dann kann man sich so vorstellen, ist plus minus 10% ungefähr deine Wohlfühlzone, also eine gute Mischung aus Risiko und Rendite. Und in diesem Bereich kann man sich dann sehr zielgenau bewegen, ohne Angst haben zu müssen, in größeren Crashphasen sich so unwohl zu fühlen, dass man in Panik gerät und alles verkauft.
Mhm. Geht es denn jetzt schon um die Auswahl des richtigen ETFs oder entscheide ich erstmal was ganz anderes, jetzt wo ich weiß, wie viel Risiko ich aushalte?
Du bist kurz davor. Also man wäre jetzt kurz davor, wenn man das Risikoprofil hat, aber man sollte sich nochmal strategisch darüber Gedanken machen, ja, eben wie baue ich das jetzt auf? Ich habe gerade schon gesagt, Aktien-ETFs. Du hast also dein Risikoprofil, da kommt also raus, so zwischen 50-70% risikoreichen Anlagen. Damit solltest du dich wohlfühlen. Also brauchen wir einmal eine Definition davon, was nehmen wir denn als risikoreiche Anlagen? Aber wir brauchen eben auch die risikoarmen Anlagen. Wenn man das mal in so einem Autobeispiel machen würde, man wüsste jetzt, ja, ich bin eine Fahrerin, die mag es ein bisschen schneller, ja, aber nicht komplett. Ich brauche ein bisschen Sicherheit. Und man konfiguriert sich jetzt ein eigenes Auto und dann überlegt man sich eben, welchen Motor nehme ich? Was baue ich ein, damit ich besonders schnell fahren kann? Aber ich will nicht maximal schnell fahren, nur mit einer Karosserie, ja, sondern da muss auch schon der ein oder andere Airbag mit dabei sein an der richtigen Stelle, dass wenn ich mal in einer schlüpfrigen Kurve, mal so ein bisschen ja, in einer rutschigen Kurve, schlüpfrig ist vielleicht falsch.
Nee, finde ich gut. Ich bin aber so visuell, weißt du, das ist auch das Problem bei mir. Ich denke mal so, warte mal, wohin geht Ingo gerade, mit welchem, wo sind wir denn, bei welchem Thema? Ah ja, ETFs, okay.
Ja, manche Sachen, ja. aber ne, darum geht es halt auch, weil man fährt nicht nur immer geradeaus, es kommen auch mal Kurven, so ist das an der Börse auch, es geht auch mal runter. Und dann darf man sich eben fragen, wie viel Komfort, wie viel Sicherheit, wie viel Airbag brauche ich und was können in unserer Anlagewelt, in unserer ETF-Welt solche Airbags sein?
Airbags sein könnten zum Beispiel Anleihen-ETFs oder was würdest du mir dann noch so empfehlen? Für den
Wie würdest Part, du Anleihen-ETFs einfach beschreiben, Lena? Was ist ein Anleihen-ETF?
Also der Staat nimmt, oh Gott, das muss ich so dir echt gut erklären können. Wir hatten das ja alles schon mal. Ne?
Es ist quasi wie ein Kredit. Also du gibst quasi dem Staat oder auch Unternehmen, also es gibt Staatsanleihen, die sind immer ein bisschen sicherer nochmal. Ja. Und es gibt Unternehmensanleihen. Und dann gibt man eben einem Staat oder einem Unternehmen quasi Geld, einen Kredit. Also kann man sich das vorstellen.
Und weil dafür ich zum Beispiel glaube, dass der deutsche Staat sicher ist, würde ich jetzt sagen, okay, ich vertraue dem deutschen Staat, dass er es mir zurückzahlt.
Genau. Je höher das Vertrauen oder die Wahrscheinlichkeit ist, dass du dein Geld wiederbekommst, desto größer ist quasi der Airbag. Ja, desto
weniger. Und deswegen
gibt es
diese Ratings, ne? Mit
Genau.
Es kommt gerade alles wieder, Ingo. Ich hätte mich natürlich vorbereiten sollen und jetzt sind vielleicht auch einige von euch da enttäuscht und denken, warum weißt du das nicht? Aber da kommt noch mein altes Ich wieder zustande. Es ist immer noch
ist
nicht
ja auch
so
schon
mein
Herzensthema. Es ist ja auch schon 4 oder 5 Jahre her, ne? Muss man ja dazu sagen.
Ja, und es ist auch trotzdem so, dass ich damals so glücklich war, das gelernt zu haben, aber es ist dann auch wieder ein bisschen so wie Mathe, so, ja, habe ich jetzt mal gelernt, ist jetzt gut, reicht jetzt. Ich habe ja Ingo an meiner Seite. Nicht gut, Ingo, es ist gut, dass du mich testest.
Und ja, aber Wiederholung macht den Meister, macht die Meisterin. Also, vielleicht nochmal ganz einfach erklärt. Es gibt Staatsanleihen-ETFs, es gibt Unternehmensanleihen-ETFs. Man überlegt sich zuerst bei so einem Airbag, was ist denn am Ende des Tages, wenn es mal wirklich richtig hart, ja, in eine steile Kurve geht, was ist denn da nochmal sicherer? Was ist mein letzter Airbag, der mir das Leben rettet, sozusagen, ja? Und das wären Staatsanleihen, ja? Wenn etwas pleite geht, dann sind es, oder zuletzt pleite geht, dann sind es Staaten. Vor allem Staaten, die an sich gut dastehen. Dazu gehört Deutschland und auch, wenn man es gerade nicht vermutet, mit den USA, mit Trump, auch eben die Vereinigten Staaten von Amerika. Und dann gibt es eben Unternehmen, man kann auch Unternehmen Geld leihen, ja, auch da stehen Unternehmen gut da. In normalen Phasen bringt es ein bisschen mehr Rendite, wenn man Unternehmensanleihen hat. Aber man nimmt immer hauptsächlich, wenn man auf Nummer sicher gehen will, Staatsanleihen und noch Unternehmensanleihen. Und dann ist eine Sache wichtig, wenn man das auswählt, nämlich sich zu überlegen, wie lange gebe ich denn so einen Kredit? Also wie lange läuft so eine Staatsanleihe? Auch da ein Test, Lena. Mhm. Wo ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass ich mein Geld nicht wiederbekomme? Wenn ich jemandem für ein Jahr Geld leihe oder für 50?
Für 50?
Richtig. Richtig, ja, weil ich über die Zeit einfach nicht weiß, was passiert in der Zwischenzeit. Deswegen achtet man zusätzlich darauf, dass man nicht nur Staatsanleihen nimmt, ja, vielleicht eine kleine Beimischung Unternehmensanleihen, sondern dass man auch die sogenannte Laufzeit, also wie lange, ja, gebe ich diesen Kredit, wie lange läuft diese Anleihe, dass ich das auch möglichst kurz halte, also so zwischen 0 bis 3
Jahre, oder? Also ich habe irgendwie so kürzere Zeit.
Ja, finde ich sowas könnte man auch machen. Also 0 bis 3, 3 bis 5 maximal, ja.
Okay.
So, und das ist quasi mein Airbag. Ja, das heißt, der Airbag ist dafür da, wenn es mal richtig rappelt, dass er das auffängt, die andere Seite, die PS-Seite, die Aktienseite. Dass man also in Summe nicht so tief fällt. Ja, dann denken manche, gucken immer auf diesen Airbag drauf und sagen so, ja, aber der hat ja gar nicht so viel gebracht die letzten Jahre und es war ja gar keine tolle Entscheidung, das zu machen oder warum soll ich das tun? Das bringt ja gar nicht so viel. Naja, wenn ich in einer Kurve bin, es regnet und ich ins Rutschen gerate, dann ist nicht die Frage, wie schnell ist mein Airbag oder wie viel hat er noch zur Geschwindigkeit beigetragen, sondern
wie sicher,
wie sehr hilft er mir, dass ich ja danach weiterfahren kann. Oder ich überhaupt mich in ein anderes Auto setzen könnte. Ja, das heißt, die Frage ist bei Anleihen-ETFs nicht zwangsläufig oder die erste, was bringt es mir an Rendite, sondern erfüllt es die Kriterien meines Airbags und unterstützt es mein Gesamtsystem und hält es mich in der Spur.
Genau, also natürlich soll es da weniger Ausschläge.
Ja. Genau, genau. Und natürlich soll es ein bisschen Rendite bringen, aber vielleicht auf so ein bisschen über Inflationsniveau. Denn die PS, ja, die holen wir uns von der anderen Seite.
Die holen wir uns von den Aktien. Daneben gibt es ja auch noch das Tagesgeldkonto, was uns Stabilität geben kann, richtig? Aber das ist dann eben schon nochmal eine andere Kategorie, weil es eben nicht in die ETF-Kategorie zählt, richtig?
Ja, kann man auch machen. Ich empfehle es meistens nicht, weil man bei Tagesgeld, wenn man ein gutes Tagesgeld haben will, halt immer Hopping betreiben muss. Und Tagesgeld hat einen Effekt nicht, nämlich dass es nochmal so einen richtigen Puffer gibt, wenn es richtig kracht an den Kapitalmärkten. Ja, ein Tagesgeld kann man sich so vorstellen wie so ein Brett Holz, so leicht angewinkelt, ja, nach oben. Und so entwickelt sich das immer. Dem Tagesgeld ist es egal, was an den Kapitalmärkten passiert. Das ist einerseits gut, es hat nochmal weniger Risiko, ja. Aber wenn ich mittel- bis langfristig investieren will, kann ich ein bisschen Risiko schon eingehen, auch auf der risikoarmen Seite. Aber ich habe einen richtigen Puffer, der wirklich, also stellen wir uns mal vor, ja, der PS-Teil meiner Aktien, ETFs, gehen so mal richtig 40-50% nach unten. Dann würde das Tagesgeld einfach da unten auf einen warten und ja, nichts tun. Wohingegen der Airbag, wenn es so richtig kracht, wirklich auch einen Sprung nach oben macht und mich schon weiter, die jetzt alle immer das Video fleißig angucken, ja, die sehen das dann.
Da wird direkt was umgeworfen, direkt das Wasser.
Ja, direkt schon voller Ambition. Mit Airbag. Deswegen geblieben. Dann wird der Crash also so abgefedert an der Stelle, wohingegen Tagesgeld auch ein bisschen abfedert, aber nicht so in der Vehemenz wie so ein Anleihen-ETF. Daher empfehle ich meistens für mittelfristige, alles so ab, ich sag mal, 5-6 Jahre, ja, wenn man da ein ETF-Depot bauen will, schon Anleihen-ETFs mit kurzer Laufzeit zu nehmen, Staatsanleihen-ETFs, wenn es ein bisschen längere Laufzeiten sind, durchaus auch Unternehmensanleihen-ETFs, kurze Laufzeit, gute Bonität, ja, wie du beschrieben hast, dieses B, genau. Also maximal Triple B. Man spricht da immer von Investment Grade, also dass die noch eine gute Bonität haben. Und dann ist man da auf der sicheren Seite.
So, für alle, die eher so Lena-mäßig unterwegs sind und nochmal kurz eine Zusammenfassung brauchen. Wir haben also Aktien-ETFs, höhere Schwankungen, aber auch extrem gute Renditechancen, ja, also viel höhere Renditechancen als der ruhige Anteil, ja, also als Anleihen-ETFs oder auch das Tagesgeldkonto. Die sind nicht dafür da, dass wir Rendite erzielen, sondern sind eher dafür da, dass wir eben stabil bleiben, dass wir in der Spur bleiben, weniger Ausschlag und uns irgendwie ruhig schlafen lassen können, ja. Und die sind vermutlich dann also höher gewichtet, wenn man zum Beispiel jetzt ein Risikoprofil hätte von 30, 70, oder? Also sagen wir, ich habe 62, jemand hätte 32 beim Risikoprofil, dann bräuchte man viel mehr von den Anleihen-ETFs, richtig?
Genau.
Wie viel ungefähr? Kannst du es nochmal so sagen?
Ja, man würde dann, in dem Fall hätte man nur 30-40% risikoreich. Also man kann sich mal an seinem Score orientieren. Ja. Er gibt eine ganz gute Größe im Endeffekt, zumindest so wie man ist. Ja, man muss natürlich noch andere Dinge mit berücksichtigen. Wie lange habe ich Zeit anzulegen? Ja, aber das machen wir erstmal nicht. Sondern wenn man nur nach seinem Risikoscore gehen würde, dann hättest du gesagt, einen Score von 32, dann könnte man, ich sag mal, alles von 25 bis 40, ja, vielleicht, könnte man in risikoreiche Anlagen packen und der Rest in risikoarm.
Okay. Jetzt lass uns einen Schritt weitergehen. Sagen wir würden jetzt so mal ETFs so sortieren. Was sind so die wichtigsten Kriterien, die wir kennen müssen?
Du meinst auf der Aktienseite?
Genau, erstmal auf der Aktienseite, ja, Aktien-ETFs.
Ja, genau. Also dann sind wir, ne, wir waren ja gerade bei Anleihen-ETFs, Puffer, jetzt sind wir quasi bei Aktien-ETFs, also unser Motor. Damit wollen wir nach vorne kommen, damit wollen wir schnell fahren. Ja? So, und dann kann man quasi erstmal so ein bisschen unterscheiden zwischen breite ETFs, also sehr breit gestreute ETFs und eben sehr spezifische ETFs. Man kann sich das alles so vorstellen, breit gestreut heißt, da sind wirklich viele Unternehmen drin, überall quasi aus der Welt, ja. Und je spezifischer die ETFs werden, desto geringer ist meistens auch die Anzahl der Unternehmen, die da drin sind, ne, wenn man auf spezielle Themen zum Beispiel setzen will. Ja, da kommen wir gleich noch drauf. Das, was meistens so am breitesten gestreut ist auf der Aktienseite und wo viele drin investieren, das ist zum Beispiel so ein MSCI World oder ja so ein ACWI. Wir kommen jetzt mal auf die Unterschiede. Also MSCI World heißt, ich investiere in die größten Unternehmen der entwickelten Märkte. Was sind entwickelte Märkte? Entwickelte Märkte sind USA, Kanada, Europa, Großbritannien, Japan und so ein bisschen Australien, Neuseeland. Ja, ganz neu kommt jetzt dazu wieder Griechenland. Ja, als Pleitegeier bezeichnet von der Bild-Zeitung, die kommen jetzt wieder rein, die Griechen, in den MSCI World. Und damit habe ich, also der Name sagt World, aber ich habe eben nur die entwickelten Märkte, aber das ist ein großer Teil. Die kommen rein, Teil.
Weil das so gut jetzt geklappt hat mit der quasi... Also sie haben jetzt einfach
die Griechen
bezahlt oder was ist los?
Ja, tatsächlich genau. Der griechischen Wirtschaft geht es deutlich besser. Die Reformen haben so gut gefruchtet, dass Griechenland ein Upgrade bekommen hat von Emerging Markets, also an einem aufstrebenden Markt, zu einem entwickelten Markt, ja, wo sie früher schon mal waren. Ja, also das gibt's breit gestreut. Und MSCI World hat 1.300 Unternehmen. Größten der Welt sozusagen aus den entwickelten Märkten. Dann gibt es ein ACWI, ein All Country World und ein FTSE, also FTSE, ja, FTSE immer liebevoll genannt, ist quasi das, ich sag mal, Pendant zum MSCI World. Ja, also MSCI ist ein Indexanbieter, so wie die deutsche Börse mit dem DAX auch ein Indexanbieter ist, so ist es FTSE, ja, FTSI auch und der ACWI, also All Country World und der FTSE All World, die decken jetzt nicht nur USA, Kanada, Europa, Japan ab, sondern die haben auch noch die Emerging Markets, die aufstrebenden Märkte drin, also Brasilien, Indien, China, Südkorea, Südafrika, Taiwan, das sind so die größten Emerging Markets im Endeffekt. Ja, und man könnte jetzt denken, Emerging Markets sind so eine Region, aber im Endeffekt zählt man es auch noch als breite Märkte, wo man zusätzlich zu so einem MSCI World eben nochmal ja in Tausende von Unternehmen mehr investieren kann. Und so ein Emerging Markets nimmt man quasi immer als Beimischung. Das heißt, man nimmt immer hauptsächlich ja so den planbaren Motor, ja, wo ich mich drauf verlassen kann, so ein guter, ich sag jetzt mal so bewusst deutscher Ingenieurskunstmotor, ja. Und wenn man dann so, vielleicht kennt man das ja von Too Fast, Too Furious, wenn man da dann also nochmal so einen kleinen extra Injection drin haben will, was aber auch mal fehlzünden kann, ja, so ein Turbo-Boost mit dabei haben will, dann kann man eben auch noch, oder sollte man aber auch die Emerging Markets mit dazu nehmen, damit man einfach nochmal breiter streut, ja. Und das würde tatsächlich auf der Aktienseite, wenn man jetzt starten will, auch ausreichen. Man nimmt also entweder so eine Mischung, so ungefähr 80% MSCI World, 20% Emerging Markets, oder man macht es sich noch einfacher und nimmt einfach so ein ACWI oder so ein FTSE All World, wo quasi in einem Vehikel, ja, der Motor, der Standardmotor, aber auch die extra Einspritzung, der extra Boost schon mit enthalten ist.
Ingo, ich bin wieder begeistert, wie du mich packst mit diesem ETF-Thema. Gut, dass wir es nochmal aufrollen. Ich bin noch ein bisschen peinlich berührt, dass ich eben Anleihen-ETFs nicht erklären konnte. Das hole ich nach. Nächste Woche kannst du mich wieder testen. Machen wir aber weiter mit, ja, ich würde sagen, Regionen, weil das ist sowas, was mir auffällt, seit ich hier in New York bin. Wird mir natürlich auch immer ganz gut projiziert, was jetzt gerade politisch passiert, als ob ich das quasi mit Schuld wäre. Und die Frage ist immer so, ne, ich wähle ja auch noch in Deutschland, denke ich immer. Ich bin ja auch noch, ne? Und vor allen Dingen Kölsch im Herzen. Aber das ist ja so eine Frage, dass viele sagen, aus Protest möchten sie zum Beispiel nicht mehr die USA in ihrem Portfolio haben. Da kommt es zum Beispiel hoch, dass man sagt, mir sind Regionen total wichtig. Kannst du uns das nochmal erläutern? Also so, zum einen, wie gewichtet man das und sollte man das tun?
Wenn man anfangen will und einfach anfangen will, braucht man das nicht. Region heißt, ja, wie du beschrieben hast, USA, Europa, Pazifikregion wird häufig noch genommen, ja, asiatische Regionen, das sind so die häufigsten Regionen, die man noch findet in solchen Aufteilungen. aus meiner Sicht ist es nicht notwendig. USA hat man automatisch schon viel drin, wenn man MSCI World nimmt. Das heißt, da muss man meistens nicht aktiv werden. Was ich häufig höre, was man natürlich überlegen kann, ist Europa mit hinzuzunehmen. Ich würde es nicht machen, wenn man es einfach halten will.
Ja. Ach so, wenn man es einfach halten will. Also nicht wegen Renditechancen.
Nö, genau. Nee. Und dann käme als nächstes Themen, ja, auch das finde ich häufig wieder, nachhaltige ETFs mit Wind, Wasser, Solar, Tech-ETFs, Artificial Intelligence, ja, Nuklearpower, weil ja die Rechencenter irgendwie betrieben werden müssen, ja, irgendwas Orbital Computing habe ich jetzt gesehen, also dass quasi das Rechenzentrum im Weltall ist. Ja, also jeder kann das nachvollziehen, sieht die Nachrichten, denkt, ja, das muss steigen. Ne? In der Realität, ja, hat das natürlich viel Potenzial, ist emotional attraktiv, aber das hat maximal Platz auf einer Spielwiese, also nicht, das ist keine planbare Anlage, das kann auch, können sich alle mal nachhaltige ETFs ja so richtig wirklich wie hießen sie, Green Energy ETFs mal anzuschauen, ja, also die haben extreme Schwankungen, das ist kein Basisinvest.
Du hast ja in der letzten Folge über Schwarmintelligenz gesprochen und da ist es ja auch wieder so, oder? Dass man dann denkt, ich bin schlauer oder ich habe es irgendwie raus oder ich weiß, was gut läuft und das...
Ja, genau, man denkt dann halt, ne, das muss laufen, die Welt muss sich so drehen, dass es alles nachhaltiger wird, ansonsten überleben wir alle nicht und das mag ja auch durchaus richtig sein. Ja, das heißt aber nicht, dass die Unternehmen dahinter, dass es denen besonders gut geht. Und das ist eben so der Punkt, wo man denkt, okay, ich übergewichte einen Bereich, ja, weil der muss gut laufen. Nein, muss er nicht.
Aber das ist mir eigentlich in zwei verschiedenen Kategorien, weil das habe ich eben auch angesprochen mit den USA, dass viele ja bewusst aufgrund von politischen Meinungen sagen, okay, ich möchte jetzt zum Beispiel keine USA haben oder ich möchte zum Beispiel unbedingt nachhaltig investieren, das sind ja zum einen Überzeugungen, das heißt, man kann aus Überzeugung bestimmte Sachen machen und investieren oder man kann die Rendite im Blick haben, oder? Das ist ja irgendwie wie so zwei verschiedene Brillen, die man aufhat.
Ja, das ist ein guter Punkt. Wobei, also man kann natürlich aus Überzeugung investieren, ob es unbedingt, also wenn man vom Standard abweicht und vom Standard meine ich wirklich einfach breit gestreut, nur weil man der Überzeugung ist, heißt es nicht, dass man damit gute Rendite macht. Im Gegenteil. Also die Überzeugung ist häufig eher trügerisch. Es ist eine subjektive Überzeugung, die man hat, die häufig eher zu schlechteren Renditen, statistisch gesehen, als zu besseren Renditen führt. Und wenn man bessere Renditen gemacht hat, dann liegt es meistens eher daran, weil man Glück hat und nicht...
Aber das meine ich ja. Also das ist eben nicht übereinander. Es geht dann einfach eher darum, dass man sagt, Hauptsache ich fühle mich moralisch gut, sozusagen.
Ja.
Geht's nicht
klar,
darum.
Das kann man durchaus machen, nur ich erlebe schon häufig, dass am Ende des Tages die Leute sich schon fragen, ja, ich habe jetzt moralisch richtig investiert, aber im Normalfall ist vielleicht nichts dabei rumgekommen, ja, das wäre noch okay, aber ich habe richtig Minus gemacht, dann ist den meisten die Moral auch nicht mehr so wichtig, ja, zumindest nach ein paar Jahren, weil dann hätte man sich auch einfach die Frage stellen können, hätte ich auch einfach 20% spenden können, wenn ich 20% im Minus bin und hätten wirklich nachhaltiges Projekt, wo ich vielleicht noch involviert war, fördern können. Mhm. Ja, also da muss man sich immer so ein bisschen fragen, wofür mache ich das eigentlich? Das heißt ja nicht, dass man nicht nachhaltig investieren kann. Es gibt ETFs, breit gestreute ETFs wie so ein MSCI World oder Emerging Markets mit nachhaltigen Filtern. Ja, und dann gibt es noch andere Punkte, worauf man achten könnte, damit man auch den Impact-Gedanken so ein bisschen mitverfolgt. In spezielle Themen-ETFs zu investieren für die Nachhaltigkeit hat sehr starke Risiken, was ich nur empfehlen würde, wenn man das Geld übrig hat.
Alles klar. Dann lass uns weitermachen beim Sortieren und Kategorisieren. Was ist noch wichtig?
Dass man schaut, dass es möglichst einfach handhabbar ist. Das heißt, man sollte thesaurierende ETF nehmen. Ja, ich glaube, Saidi hat damals mal gesagt, so wie so ein Thesaurus Rex, ja, haha, also so ein Dinosaurier. Thesaurieren heißt im Endeffekt, dass der ETF seine Zinsen, seine Ausschüttungen, die er hat, automatisch wieder anlegt. Das hat A, den Handhabbarkeitsvorteil, ja, dass man also nicht irgendwie sieht, okay, da ist eine Summe, was mache ich jetzt mit dieser Summe, sondern es legt sich automatisch wieder an. Es hat so unterjährig einen minimalen Steuervorteil und man kann das häufig sehr einfach erkennen, indem man nämlich beim ETF in den Namen schaut Und wenn da so ein C steht oder so ein ACC, dann ist das kein Hustenlöser, sondern das heißt accumulating, auf Deutsch, ja, wieder anlegend, also thesaurierend. Ja, und das Pendant würde D, distributing, dis, ja, ist jetzt nicht, dass man irgendwann nicht mag, sondern das ist ausschüttend damit gemeint. Und so kann man unterscheiden. Und wir würden halt immer die C, die ACC, die thesaurierenden empfehlen. Mhm.
Also es bleiben jetzt so für den Anleger, für die Anlegerin ja eigentlich so diese zwei Fragen übrig, sowas wie viel Risiko, ja, also möchte ich eingehen, also Aktien versus dem Airbag, den Anleihen und dann eben, was du gerade erklärt hast, wie breit möchte ich investieren und alles andere ist erstmal so zweitrangig. Das sind Details, aber das sind erstmal diese großen Fragen und jetzt kommt sozusagen dieser, ja, Riesenschritt, bevor es dann wirklich darum geht, dass wir sagen, wir machen das jetzt, wir investieren jetzt und zwar die Strategie. Ja, also wie komme ich jetzt zu einer konkreten Entscheidung, welche ETFs wir auswählen? Was würdest du sagen, was sind so typische Wege, die Menschen gehen, um ein Portfolio aufzubauen? Und typisch meine ich im Sinne auch von Ingo approved. Also was findest du auch gut, wie man das machen kann?
Ja, also das Wichtigste ist, wie du beschreibst, sich darüber Gedanken zu machen, wie viel Risiko will ich eingehen? Ja, wie ist meine Risikoaufteilung? Sagen wir mal bei dir 70-30. Ja, das ist wichtig. Ich muss also verstehen, wenn ich so eine Torte machen will und die soll aus zwei verschiedenen Sorten bestehen. Vielleicht mag ich die eine Sorte mehr als die andere, ja, aber ich will beide haben. Ich will bei beiden ein bisschen was drauf, also probieren. Da muss ich mir, wenn man sich so einen Kuchen vorstellt, eben sich überlegen, wie viel Prozent von meinem Kuchen soll Schokolade sein und wie viel Prozent von meinem Kuchen soll Vanille sein. Ja, das sollte ich. Nehmen wir mal Schokolade als risikoreiches, Vanille als risikoarmes. Das ist der erste Gedanke, den ich mir machen sollte. Dann mache ich mir darüber Gedanken für meinen Schokoteil. Mhm. Wie streue ich möglichst breit mit Streusöhnen in meinem Schokokuchen? Ja, dass ich da möglichst viele verschiedene Geschmäcker drin habe, die mir möglichst alle schmecken, ja, wie bei der Colorado-Tüte. Aber manche vielleicht auch nicht, aber ist nicht schlimm, ich habe breit gestreut. Dann nehme ich also für die 70%, nehme ich hauptsächlich MSCI World. In diesem Beispiel würde man so ungefähr 55% MSCI World nehmen und 15% Emerging Markets. So, damit habe ich meinen Schokoanteil abgegolten, muss mir keine Gedanken über irgendwelche Sondergummibärchen machen, über irgendwelche Sonderlakritze, die ich da reinbaue. Ja, könnten lecker sein, könnten aber auch nicht schmecken, lassen wir einfach weg. So, und dann gehe ich es einfach auf dieser Aktienseite durch. Ich nehme ETFs, die thesaurierend sind. Mhm. Ich nehme ETFs mit der Replikationsmethode physisch. Ja, ganz einfach erklärt, ein ETF bildet immer einen Index ab, wie der DAX den deutschen Aktienindex abbildet mit 40 Unternehmen. Wie er diese Abbildung macht, das darf er entscheiden. Macht er das physisch, was wir empfehlen würden, dann kauft er die Aktien tatsächlich. Es gibt noch synthetisch, das kann man auch machen, empfehlen wir nicht, weil synthetisch deutlich schwieriger zu verstehen ist und ihr solltet einfach das machen, was man versteht und dass man eine Aktie kauft, wie eine Volkswagen, eine Apple oder eine Amazon, ja, das versteht jeder. Ja, also MSCI World, Emerging Markets, thesaurierend, dann physisch, möglichst günstig. Ja, also mehr als 0,2 sollte so ein ETF nicht kosten. Das ist schon das Maximum. Eigentlich schon ein bisschen geringer, aber mehr als 0,2 nicht. Ja, das wird auch immer angezeigt. Das sind die sogenannten TERs, Total Expense Ratio oder auf Deutsch Gesamtkostenquote. So, und wenn man diese drei Dinge beachtet, plus noch einen namhaften Anbieter nimmt, also Xtrackers, UBS, Amundi, iShares, SBDA, Vanguard, wahrscheinlich habe ich jetzt welche vergessen, ja, aber die, dann macht man da auch nichts falsch. Ja, die haben meistens auch eine gewisse Größe, also da ist schon ein bisschen was drin, die gibt's schon 1, 2, 3 Jahre, ja, aber alles über 50 Millionen an Fondsvolumen ist eigentlich okay. Mhm. So, und dann hat man schon einen guten ETF ausgewählt. Und dann gibt's noch eine Sache, wo man bei den MSCI World, und dann sind wir mit der Schoko-Seite fertig, drauf achten sollte, nämlich, dass die Schokolade aus Irland kommt. Was meine ich damit? Ja, die Iren sind jetzt nicht bekannt für Schokolade, aber bildlich gesprochen ist es so, dass die Iren ein altes Doppelbesteuerungsabkommen mit den USA haben. Und jetzt müsst ihr da draußen wissen, jeder ETF hat quasi einen Wohnsitz. Ja, der muss irgendwo wohnen. Und entweder kann ein in Deutschland zugelassener ETF das in Deutschland seinen Wohnsitz haben, in Frankreich, Luxemburg oder Irland. Und die Iren, wegen diesem alten Doppelbesteuerungsabkommen, zahlt man nur einmal Steuern für US-Aktien in diesem MSCI World, wo relativ viel USA drin ist. Und wenn man diesen Trick beachtet, zahlt man eben nur einmal Steuern, also nicht wir, sondern ja, UBS, Xtrackers, diese Kapitalgesellschaften. Aber wenn die nur einmal Steuern zahlen, können die uns ja mehr Rendite weitergeben, anstatt wenn sie zweimal Steuern zahlen. Und das macht tatsächlich 0,2 bis 0,3% aus. Und es gibt einen ganz einfachen Trick, wie man das erkennen kann. Denn es gibt immer diese ISIN. Das sind, ich weiß gar nicht, wie viele Zeichen das immer sind. Ja, aber das ist quasi der digitale Wertpapier-Fingerabdruck. Mit dieser ISIN, wenn ich die eingebe, finde ich immer diesen einen ETF oder diesen einen Fonds. Und die ersten beiden Zeichen sind entweder FR für Frankreich, DE für Deutschland, LU für Luxemburg oder wir wollen Irland haben, IE. Das heißt, wenn man beim MSCI World in einem Namen MSCI World steht und die ISIN mit IE beginnt, katsching, ja, weiß ich, ich bin richtig, gute Schokolade aus Irland, ja, und dann kann ich mich mit dem Emerging Markets, da wäre es egal, ja, aber da habe ich die richtigen beiden Schokoladensorten für meine Schokotortenseite und dann kann ich mich der Vanilleseite widmen.
Sehr cool. Ingo, ich würde vorschlagen, wir machen nächste Woche mal alle unseren Broker unseres Vertrauens auf. Vielleicht habt ihr schon einen ausgesucht. Sag mal kurz, was gibt's da für seriöse Anbieter?
Oh, da gibt's einige. Also es gibt von Finanzfluss auch so einen ganz guten Vergleich, aber es gibt Scalable Capital. Es gibt Smart Broker Plus, Finanzen Net Zero gibt's noch an der Stelle. Das sind so drei, die ich auf jeden Fall empfehlen kann. Mhm. Was ich persönlich nicht mehr empfehlen würde, ist Trade Republic. Ich weiß, Lena, da warst du.
Ja.
Weil ich muss sagen, der Kunden
ist noch mit mir da gewesen. Das heißt, auch viele HimmhörerInnen denken jetzt gerade, oh, und jetzt?
Ja. Wenn man da ist und nicht, und einfach nur einen Sparplan macht, dann kann man da auch bleiben. Es ist kein Weltuntergang. Aber neu zu starten mit dem Kundenservice, den ich so mitbekommen habe, bei Trade Republic, puh, würde ich mich schwer tun, ehrlich gesagt, das zu empfehlen, zumindest wenn man da neu startet. Daher sind die nicht mehr mit dabei.
Alles klar. Und jetzt meine Idee, Ingo, wir gehen da mal wirklich rein und probieren das mal mit euch gemeinsam quasi hands-on aus, wie sich das denn so anfühlt, wenn man die ISIN da eingibt und wenn man dann irgendwie sein ETF gefunden hat und dass wir einfach nochmal ein paar Strategien so ein bisschen durchspielen, weil das kenne ich aus meiner eigenen Erfahrung, aber auch von vielen anderen, ist dann doch das Schwierige. Also dann weiß man irgendwie grundsätzlich alles, was du uns erklärt hast, super. Aber wie mache ich das jetzt wirklich? Und mache ich das wirklich? Traue ich mich das dann? Also lass uns einfach zusammen machen. Wir haben dich dabei, es kann nicht schief gehen. Und dann geht's nächste Woche um die Wurst.
Sehr
danke,
gut.
Ingo. Und tschüss ihr alle. Bis nächsten Money Monday.
Tschüss.